Liebe Freunde, liebe Devotee, ich möchte gerne heute einen kleinen Text vorlesen aus der Bhagavad Gita und ihn kommentieren. Im Anschluss daran werde ich dann euch entführen, aus Weibisch heraus in die Himalaya. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass Shishti Kalte und ich am 1. September aufbrechen werden auf eine Pilgerreise in den Himalaya. Ein Yogi hat mir gerade geschrieben, vor einer Woche, und mir seine Höhle angeboten. Ich glaube, ich werde sein Angebot wahrnehmen, wenn das so ist. Ja. Vyayasayatmika Buddhir Ekeha Kurunandana Bahushakashanantascha Bodhayo Vyayasainam Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben. Und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kuhs, Arjuna, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Erläuterung. Die Starken glauben, dass man durch Krishna-Bewusstsein die höchste Vollkommenheit des Lebens erreichen wird, bezeichnet man als Vyayasayatmika-Intelligenz. In Chaitanya Charitamrita heißt es, Svadashapti Vishwas Kohim Subhidanishtaya, die Übersetzung gleich, Glaube bedeutet unerschütterliches Vertrauen in etwas Erhabenes. Wenn man die Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein erfüllt, braucht man den Verpflichtungen, die man in der materiellen Welt gegenüber der Familie, der Menschheit oder der Nation haben mag, nicht nachzukommen. Fruchtbringende Tätigkeiten sind die Handlungen, die aus den Reaktionen auf vergangene gute oder schlechte Taten hervorgehen. Im Zustand des erwachten Krishna-Bewusstseins jedoch braucht man bei seinen Tätigkeiten nicht mehr nach guten Ergebnissen zu streben. Wenn man im Krishna-Bewusstsein tatsächlich verankert ist, befindet sich alle Handlung auf der absoluten Ebene, da sie nicht mehr der Dualität von Gut und Schlecht und so weiter unterworfen sind. Die höchste Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins ist die Entsagung der materiellen Lebensauffassung. Ich erinnere mich gerade an, Mohammed hat einmal geschrieben, der heilige Krieg bedeutet, die eigenen Schwächen zu überwinden. Der heilige Krieg, da ist viel Unheil angerichtet worden mit diesem Konzept. Also hier wird die höchste Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins ist die Entsagung der materiellen Lebensauffassung. Diese Stufe wird mit fortschreitendem Krishna-Bewusstsein von selbst erreicht. Die unerschütterliche Entschlossenheit eines Menschen im Krishna-Bewusstsein gründet auf Wissen. Vasudeva Savamite Samahatma Sudulava. Es ist eine seltene, eine große Seele, die Krishna bewusst ist und vollkommen versteht, dass Vasudev Krishna die Wurzel aller manifestierten Ursachen ist. So wie man automatisch den Blättern und den Zweigen des gesamten Baumes dient, indem man die Wurzel begießt, so kann man jedem sich selbst, der Familie, der Gesellschaft, dem Land, der Menschheit und so weiter und so fort den höchsten Dienst erweisen, indem man im Krishna-Bewusstsein handelt. Wenn wir Wasser zur Wurzel geben, werden alle Blätter an mir, so kann man, wenn man die Wurzel Krishna erkennt und ihr dient, alle anderen Menschen und so zufriedenstellen. Das heißt nicht, dass man sie ignoriert und denkt nur noch Krishna und niemand anderes, aber heißt, dass man im Krishna-Bewusstsein auf die Menschen zugeht. Wenn Krishna durch unsere Tätigkeiten zufriedengestellt ist, dann wird jeder zufrieden sein. Dienst im Krishna-Bewusstsein wird jedoch am besten unter der kundigen Führung eines Goldheim-Meisters ausgeführt, der ein echter Vertreter Krishnas ist, der das Wesen seines Schülers kennt und der ihn so anleiten kann, dass er im Krishna-Bewusstsein handelt. Um daher im Krishna-Bewusstsein wirklich fortzuschreiten, muss man fest entschlossen handeln und dem Stellvertreter Krishnas folgen, und man sollte die Anweisung des echten spirituellen Meisters als seine Lebensaufgabe ansehen. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur lehrt uns in seinen berühmten Gebeten des spirituellen Meisters, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, und ich komme noch ein bisschen Sanskrit. Wenn der spirituelle Meister zufriedengestellt ist, dann ist auch die höchste Persönlichkeit Gottes zufrieden. Und wenn man den spirituellen Meister nicht zufriedenstellt, ist es nicht möglich, auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins erhoben zu werden. Mindestens dreimal am Tag sollte ich deshalb über ihn meditieren und beten, er möge mir seine Barmherzigkeit gewähren. Ihm, meinem spirituellen Meister, weise ich meine achtungsvolle Ehrbietung. Jetzt kommt eine kleine Zusammenfassung, eigentlich ein wichtiger kleiner Abschnitt, vielleicht 6 Zeilen, in dem gesagt wird, in welchem Umfeld oder spirituellen Grundverständnis der Vorhang des Krishna-Bewusstseins wirken kann. Eine sehr erstaunliche Erläuterung, die immer wieder jedenfalls mein Interesse oder meine Faszination, könnte man sagen, findet. Der ganze Vorgang, also das Ganze, was jetzt gesagt wurde, sich auf Krishna zu konzentrieren, unter kundiger Führung, der ganze Vorgang hängt jedoch davon ab, dass man vollkommenes Wissen über die Seele jenseits des Körpers besitzt. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches, indem man nicht mehr versucht, seine Sinne durch materielle Tätigkeit zu befriedigen. Jemand, der im Geist nicht wahrhaft gefestigt ist, wird von verschiedenen materiellen Tätigkeiten abgelenkt. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paskatyare Sasarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Spirituelles Leben kann dann sehr einfach und auch sehr freudvoll ausgeführt werden, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass wir von spiritueller Natur sind. Wenn wir darüber meditieren, ich bin nicht der physische Körper, ich bin in dem physischen Körper. Ich bin nicht ein Mensch, der eine Seele ist, sondern ich bin eine Seele, die einen Menschen hat im Augenblick. Der Teilhard de Chardin hat einmal gesagt, es ist nicht so, dass wir Menschen sind, die spirituelle Erfahrung suchen, sondern sind spirituelle Seelen, die im Augenblick menschliche Erfahrung machen. Wir sind verkörpert in den menschlichen Körper und schreiben mit diesem menschlichen Körper bestimmte Erlebnisräume im dreidimensionalen Raum. Aber ursprünglich sind wir Bürger der spirituellen Welt. Vachit Ananda in unserer Eigenschaft, Ewigkeit voller Wissen und voller Glückseligkeit. Ein Priester, bevor er den Altarraum betritt, meditiert in einer Buddha-Shuti-Meditation darüber, wo er sagt, ich bin eine spirituelle Seele, ein Teil Gottes. Irgendwie bin ich in diese materielle Welt gekommen, bin von einem falschen Ego, einer falschen Identitätssuche überwältigt. aber ein feinstofflichen Körper, den Geist, nicht? Und dann auch einen grobstofflichen Körper. Aber eigentlich, oh Krishna, bin ich dein ewiger Teil von der gleichen Eigenschaft, wie du es bist. So meditiert ein Priester. Und es wird gesagt, dass auch wir in unserem spirituellen Leben morgens diese Meditation machen können. Diese Meditation, die uns mit unserer spirituellen Identität verbindet, die uns bewusst macht, dass wir eben von spiritueller Natur sind. Und wenn wir diese Meditation regelmäßig machen, uns einfach hinsetzen, morgens darüber meditieren, ich bin ein Teil Gottes. So einfach, so schön, aber so wirkungsvoll. Besteht die Möglichkeit, dass unsere Tätigkeiten über den Tag spirituell sind. Wenn wir abends dann nochmal meditieren, mein lieber Krishna, was immer ich gesehen habe mit meinen Sinnen heute, was immer ich gedacht habe mit meinem Geist heute, was immer ich für Pläne geschmiedet habe mit meiner Intelligenz heute, all das, Krishna, bringe ich dir heute dar. Haribo. So opfern wir langsam unsere Tätigkeiten dem Höchsten und so werden wir aufhören, uns in diesen unheilbringenden Strudel der materiellen Aktivitäten zu stürzen, wo wir mit großer Anhaftung gepeinigt und Gier und Lust und auch Neid auf andere, die vielleicht mal schöner aussehen als wir, mal Geld, mehr Geld verdienen als wir, mal mehr Ansehen und Lobpreis bekommen als wir. Das sind neidisch auf die Lern. Das geht weg, wenn wir morgens darüber meditieren, ich bin spiritueller Natur, und abends darüber meditieren, was immer ich wahrgenommen habe, was immer ich getan habe, Krishna, das bringe ich dir da. So, ich möchte diese Meditation euch gerne vorschlagen und dann gleich einen Schritt weitergehen. Ich möchte gerne euch auf den Text noch einmal beziehen, und das geht wohl am besten, wenn ich ihn noch einmal vorlese, dass wir noch mal ein bisschen uns damit befassen, was hier in dem Text der Gita gesagt wird. Diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, dieser spirituelle Pfad des Bhakti Yogas, sind ja entschlossen in ihrem Vorhaben, und ihr Ziel ist eins: O geliebtes Kind der Kuhs, die Intelligenz der Unentschlossenen, jedoch ist viel verzweigt. Was passiert, wenn wir in unserem Leben viel verzweigt sind? Das heißt, das tun, das machen, das ist auch noch wichtig, das ist auch noch wichtig, und ich muss noch zu dieser esoterischen Veranstaltung gehen, und ja, da diese esoterische Party habe ich auch noch nicht besucht, und oh Mensch, jetzt noch das Seminar am Wochenende, und wenn ich nicht da war, dann irgendwie spüre ich, muss der eigentlich auch da sein. Und richtig, was passiert, wenn man viel verzweifelt? Oder im Geschäftsleben. Ja, ich könnte hier investieren, ich könnte da investieren, und ich möchte den Flugzeug zu diesen Aktien treffen oder jetten. Was passiert, wenn man viel verzweifelt? In der Liebe. Ja. Den und den, vielleicht ist bei dieser Person auch eine Chance. Es wird alles oberflächlich. Ja, alles oberflächlich. Und wahrscheinlich gibt es auch nur oberflächliche, was wir dann erleben. Nicht? Konzentration ist so wichtig. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr als Kind eine Lupe genommen habt und die Sonnenstrahlen genommen habt und gebündelt habt auf einen Punkt? Die Sonnenstrahlen wurden plötzlich so stark, dass sie ein Feuer entfacht haben. Es ist so machtvoll, wenn wir unsere Gedanken konzentrieren, wie es in diesem Beispiel gesagt wird. Besonders auch im spirituellen Leben ist das so ein machtvolles Mittel, sich einfach zu konzentrieren. Die meisten Menschen heute sind, wie hier beschrieben worden, viel verzweigt und deswegen sehr unentschlossen in dem, was sie tun. Sie kommen nicht sehr tief, in was immer sie tun. Im spirituellen Leben ist es sehr wichtig, sich zu konzentrieren. Patanjali, der Yogameister schlechthin, dessen Lehren sich in allen Yoga-Arten wiederfinden, im Karma-Yoga, im Jnana-Yoga, im Ashtanga-Yoga, dem achtfachen Yoga-Pfad, aber auch in unserem Yoga, dem Bhakti-Yoga, beschreibt, dass das Ziel des Yogas darin besteht, den Geist zu richten. Yoga Chitta Vritti Nirodha ist eine Formel, die er sagt. Und der Geist, der wellenförmig läuft, wenn er agitiert wird, wenn irgendein Impuls kommt, dann kommt die Gedankenwelle. Das Kind hat geschrien. Und der Geist rennt dahin. Es gibt dieses Fernsehprogramm heute. Der Geist rennt dahin. Dann Klänge riechen, Gerüche. Alle unsere fünf Sinnestasten laufen die fünf Sinnesobjekte ab und der Geist empfängt diese Signale und dann gibt es Wellen in ihm, Unruhenwellen. Patanjali gibt das Beispiel von einer Wasserschippe. Stellt euch mal vor, wir haben eine linke Seite und eine rechte Seite in der Wasserschippe und wir klopfen dann die linke Seite. Dann wird sich der Impuls, den wir gesetzt haben, wellenförmig fortsetzen über die Wasserfläche und an der rechten Wasserschale anschlagen. Shishtikata und ich leben zur Herbstzeit oft an einem heiligen See und da merken wir, wie der See so unglaublich die Schwingungen verstärkt. Bei uns sind es Klangschwingungen. Es ist nicht so einfach manchmal in der Meditation, wenn man nicht so total fixiert ist. Da laufen Lautsprechermusik, also heilige Musik, Live-Musik auch, die musizieren da, die Babas und singen mit ständig begeisternder Form ihre Lieder, aber die Lautsprecher verstärken das, verzerren das halt. Die Lautsprecher sind noch nicht so sicher wie unsere. Und bei manchen Tagen kommt es vor, dass so viele Musikanten da begeistert musizieren, dass dieser See das unglaublich verstärkt und das kommt also richtig als ein kann man so sagen, ne? Also man braucht dann schon ein bisschen Ohrwatte, ne? Das ist schon nötig, als man das kriegen kann, das ist schon gut. So, und das ist aber unser Geist. Es kommt ein Impuls an und der Geist, der leitet das dann weiter und verstärkt es und so sind wir ständig sehr agitiert und aufgewühlt im Geist, wenn wir mit den Sinnen die unsere Umgebung abtasten und wahrnehmen. So, das Ziel eines Yogis ist es, diese Unruhe im Geist, diese Wellen, die dort sind und materielle Inhalte transportieren, die eben Wasserwellen Klang tragen, zum Stillstand zu bringen. Der Geist muss ruhig werden, ausgeglichen, wie ein klarer Bergsee, keinerlei Wellen, sodass man hineinschauen kann und den Boden sehen kann. Am Boden des Geistes wartet nämlich dein Schatz auf dich. Diese Identität bringt sie in meinem Heimatroman. Ich meine jetzt die spirituelle Seele, du selber und Krishna. So, wenn der Geist so einpünktig wird, kann man auch sagen, dann hat man Yoga erreicht. Wenn der Geist weiterhin aufgewühlt bleibt, das materielle Leben, dann mag man offiziell in einer Yoga-Richtung sein, aber man hat nicht Yoga erreicht. Verbindung. Wie nun können wir diesen Geist, der ständig so agitiert ist und so Wellen wirft, beruhigen und besänftigen? Das ist eine wichtige Frage, über die ich heute sprechen möchte. Der Geist hat eine Qualität, er bleibt so lange unstet, wie er nicht angebunden ist oder im Yoga verbunden ist, und verbunden ist mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wenn der Geist aber in Krishna versunken sein kann, In der Meditation an Gott findet er Ruhe und ist verankert. Ich möchte euch sehr gerne ein kleines Beispiel geben von dem Kaiser Janaka. Er war in Regierungsangelegenheiten verstrickt, aber ein ganz großer Geweihter. Sehr ruhig, sehr, sagen wir mal, fixiert. Ja, er hatte diese Einpünktlichkeit erreicht. Eins begab es sich, dass zwei Brahmanas, also Schriftkundige, an seinen Königshof kamen, zur Zeit, als es Audienz gab. Die Kaiser der vedischen Zeit waren für ihre Untertanen jederzeit zugänglich, zu einem bestimmten Zeitpunkt, meistens von 10 bis 12 Uhr war Audienz, und die waren sehr effizient. Sie saßen, hatten vielleicht noch ein oder zwei Berater, meistens Brahmanen, bei sich, hörten sich dann sehr konzentriert Berichte an und auch Leute, die sie sprechen wollten, und gaben sehr schnell und sehr effizient Anordnungen und Anweisungen, die dann als Gesetz galten. So, während einer solchen Audienz kamen zwei Brahmanas an und die sagten zu Janaka Maharaj: Werter König, wir haben eine Frage. Wie schaffst du es, dass du trotz der Regierungspflichten, die du ausübst, das war also nicht ein Friseur oder ein Geschäftsmanager oder ein elektronischer Installator, nicht? Er war ein Kaiser, der hatte unglaublich was am Hut, wie man heutzutage sagt. Nicht? Wie schaffst du es, so auf Gott konzentriert zu sein? Wie machst du das? Als Janaka das hörte, dachte er ganz kurz nach. Plötzlich verhärteten sich seine Gesichtszüge. Er sprang auf und sagte: Es ist unverschämt, dass ihr eurem König solch eine private Frage stellt. Das ist mir noch nie vorgekommen. Mein Erlass ist, morgen vor 10 Uhr werdet ihr gehängt. Beide. Oh, sagte der eine Brahmana zum anderen. Habe ich dir nicht gesagt? Traue niemals einem Künstler, einem Affen und einem König, einem Regierenden, einem Regenten. Man weiß nie, was da so ist. Jetzt sind wir dran. Janaka sagte: Ich will diese Leute nicht mehr sehen. Sie wurden abgeführt. Der Mann, der sie abführte, sagte: Übrigens, der Kaiser hatte noch ganz kurz gesagt, ihr könntet eure letzte Nacht in dem Palast der Minister verbringen. In den nobelsten Räumen. Die Brahmanas wurden also hingeleitet in einen unglaublichen Palast. Ich möchte euch die Einzelheiten ersparen, nur so viel. Die Betten waren so weiß wie Milchschaum. Das Licht, was in dieser Nacht braucht, nur eine Öllampe, die von zahlreichen kostbaren Juwelen und Smaragden, also das Licht von ihr wurde dort reflektiert und erhellte in einer Lichtorgel, müsste man fast sagen, den Palast. Überall huschten Lakaien und Diener herum, die allerlei Annehmlichkeiten für Zunge und Musik, und es gab sogar Kultur dort, und Tänzerinnen und Theater, alles in den Palast für die beiden. Am nächsten Morgen wachten sie auf und gingen in das Bad, war mit Rubinen ausgelegt. Im goldenen Eimer wurde der ideale temperierte Wasser herbeigetragen zum Duschen. Um 9 Uhr 30, war noch eine halbe Stunde vor dem Tod durch den Strick, sagte der eine Brahmana: Ich denke die ganze Zeit nur an diesen Strick, der sich um meinen Hals legen wird. Warum müssen wir denn auf so jämmerliche und schmerzvolle Art und Weise umkommen? Was haben wir denn getan? Nur meine Frage gestellt. Ich habe nicht gepasst, okay, aber warum gleich? Und ein Diener hörte das. Ach, sagt er, euch passt der Tod nicht, zu dem ihr verurteilt seid, dann geht doch kurz zum König und beschwert euch. Und Zeno geht seine Audienz los, nüchtern und sagt einfach, ihr wollt nicht hin. Was? Wir sind aber doch verurteilt. Geht mal hin, sag mal. Und man hat verstanden, überhaupt nichts mehr. Der war doch so zornig gewesen. Ging also zum König und sagte, ein paar Mal, sag ich, Janaka, warum müssen wir durch den Strick umkommen? Was haben wir denn so getan? Und Janaka sagte, sterben müsst ihr. Aber wenn ihr nicht durch den Strick umkommen wollt, dann können wir ja einen kleinen Test machen für euch. Ihr nehmt einfach einen Tonkrug aus Öl auf den Kopf und balanciert ihn durch meine Stadt. Wenn ihr keinen Tropfen Öl vergießt, wird euch der Tod oder die Bestrafung vergeben sein. Wenn ihr aber auch nur einen Tropfen von diesem kostbaren Öl verschüttet, werdet ihr durch das Schwert sterben. Ich werde euch jeweils einen Soldat mitgeben, der mit gezücktem Schwert neben euch läuft. Und wenn der sieht, dass ihr nur einen kleinen Tropfen Öl verplempert, dann wird er euch den Kopf abschlagen. Das geht schneller. So, die Brache, die Beine, so, okay, ist ein bisschen besser, vielleicht kommen wir durch. Und stellten sich der Aufgabe, balancierten das Öl durch die Stadt und dachten die ganze Zeit nur an eines, das scharfe Schwert des Soldaten. Irgendwann einmal, und das kommt in den Himmel übrigens oft vor, sahen sie plötzlich einen Stier durch die Straße galoppieren, kam direkt auf die Brahmana zu, und der eine Brahmana, der also nicht vom Stierhorn erspießt werden wollte, sprang beiseite, konnte gerade noch den Pott nehmen, aber eine große Ladung schwappte auf den Boden. Man griff sich an den Hals, der Rest des Ölkugels fiel runter. Nein! Schaut auf den Soldaten, aber der lachte nur und sagte, der König will euch sehen. Also sie verstanden gar nichts mehr. Sie wurden also geleitet von den sehr freundlichen Soldaten, von den beiden sogar, zum König hin. Und der König schaute sie mit einer seltsam bescheidenen Miene an, so ungefähr, als hätte er etwas ausgepresst und war sich nicht so ganz sicher, ob das gut ankam. Und er sagte, Entschuldigung, Entschuldigung. Bevor ich euch alles erkläre, möchte ich euch zwei Fragen stellen. Woran habt ihr gedacht, als ihr im Palast der Minister residiert habt? Die beiden Brahmana schauten sich an, schauten zum König und sagten, den Strick haben wir wieder. Wie hat es euch denn da gefallen in dem Palast? Habt ihr die Kulturen, Ereignisse gesehen, die Rubinen, diese Beleuchtungsvorrichtung? Nein, sagten die Brahmana, wir haben nur den Strick gesehen, in unserem inneren Auge haben wir nur eins gesehen, den Hanfstreck. Oh ja, sagte Janaka, interessant, aber ganz kurz noch die zweite Frage. Wie hat euch meine Stadt gefallen mit den Palastgärten und den Kanälen, den Blumengärten und so weiter? Habt ihr auch gesehen, wie der Marktplatz nach Bastu gebaut wurde? Wir haben nur eines gesehen. Die ganze Zeit, wie wir durch die Stadt gingen, haben wir nur das scharfe Schwert des Soldaten gesehen. Wir haben sonst nichts gesehen. Gut, sagte daraufhin Janaka, danke. So geht es auch mir. Ich sehe bei meinen königlichen Pflichten, wenn Leute kommen und sich beklagen über andere Leute. Während ich meine Entscheidungen fälle, während ich zum Militär gehe und prüfe, ob die Ausbildung gut. Und während ich meine verschiedenen Leute überprüfe, ob sie gerecht meine Anordnung weitergehen, während ich all das tue, sehe ich nur eines. Ich sehe immer nur eines. Ganz allein eins. Das ist ein Beispiel für jemanden, der Einpünktlichkeit erlangt hat. Nun, Janaka sagte, ihr hättet es nicht geglaubt, wenn ihr nicht eine Erfahrung gemacht hättet von Einpünktlichkeit. Und da ihr spirituell wohl alle Schriften kennt, aber noch nicht verstanden habt, dass ihr spirituelle Seelen seid, Teile Gottes, deswegen hatte ich nur diese eine Lehrmethode, dass ich das von dem, was euch am meisten bedrängt und was ihr am meisten fürchtet, die Illusion, die am stärksten für euch ist, dass nämlich ihr aufhört zu sein, wenn der Körper aufhört zu sein. Ich musste euch in diese Lehrsituation hineinstellen. Und den großen Meister, Lehrmeister der Angst anwenden. Aber viel, viel mehr können wir fixiert werden in unserem Leben. Können wir einpünktlich werden durch das Gegenteil der Angst, nämlich Liebe. Liebe zu Krishna, Bhakti-Yoga. Und der Vorgang des spirituellen Lebens bedeutet es, in uns die schlafende Liebe zum Vorschein zu bringen, diese stärkste Liebe, die es gibt, die Liebe zu Gott. Das heißt in der Sanskrit-Literatur, dass es fünf Arten von Lieben gibt, die in verschiedenen Beziehungen erfahren werden. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter, beziehungsweise Tochter und Vater oder Mutter. Diese Elternschaft, würde man vielleicht sagen. Da sind sehr starke Gefühle da. Dann gibt es eine andere zwischen Mann und Frau. Wir haben gerade über dich gesprochen. Ein bisschen. Zwischen Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau, zwischen Freund und Freund oder Freund und Freundin, weiter. Dann gibt es eine Beziehung zwischen Meister und Diener, einem guten Meister, glücklichen Diener, aber auch einem schlechten Meister, eine bestimmte Art von Beziehung. Und dann gibt es als fünftes andere Beziehungen. In diesen anderen Beziehungen sind alle anderen kommen da drin vor. Aber um das nicht zu kompliziert zu machen, sagt man einfach Itala Sambandha in Sanskrit. Sambandha heißt Beziehung, wo so ein bisschen Bindung, ne? Verwandtschaft eigentlich drin ist, ne? Itara, andere Arten der Beziehung. Anyway, all diese Beziehungen sind Reflexionen, Spiegelungen unserer ursprünglichen Beziehung zu Krishna. Ich habe Dol darüber einen kleinen Vortrag gegeben, dass ursprünglich die Liebe in ihrer ursprünglichen Form, und ich schaue jetzt ganz aus spiritueller Sicht, dieses Gefühl der Anbindung an die Persönlichkeit Gottes ist. Das ist ekstatisch, diese Liebe. Und wenn wir uns von Krishna abwenden, dann nimmt diese ursprüngliche Liebe zu Gott eine andere Form an. Genau wie ein Licht, könnte man sagen, das klar ist, und wenn es auf ein Prisma kommt, in verschiedene Farben aufgespalten wird. Ne? So, hier. Vom Krishna-Bewusstsein oder im spirituellen Bhakti-Yoga, will ich mal sagen, geht es darum, diese ursprüngliche Liebe, erstmal die Liebe zu befreien und zu dieser ursprünglichen Liebe zu kommen, indem man sie auf Krishna richtet. Und wir tun das hauptsächlich, es gibt fünf Adressen, wo diese Liebe erweckt werden kann. Die wichtigste ist der heilige Name, weil Krishna in der Form dieser Klangschwingung gegenwärtig ist, auch in der materiellen Welt. Wir sollten mal Wissenschaftler des heiligen Klanges werden, dass wir tief und tiefer gehen, bis wir Krishna in ihn treffen können. Das ist ein Abenteuer im Leben. Das Realität auf die vedischen Schriften anwenden, einladen. Ein anderer Ort, wo wir unsere Liebe zu Krishna entwickeln können, ist die transzendentale Literatur des Bhagavatam, besonders wenn wir sie hören in der Gemeinschaft von Gottgeweihten. Die dritte Adresse ist im Herzen von Geweihten, die Krishna verehren durch ihre Gedanken. Und es gibt auch Pilgerorte und auch die transzendentale Bildgestalt Krishnas. Aber ich würde mal sie auf diese drei beschränken. Krishna kann man, diese ursprüngliche Liebe zu Krishna können wir erwecken, aus uns herausbringen, indem wir das heilige Mantra chanten, in den heiligen Schriften lesen und darüber reflektieren. Das ist ganz wichtig, dass unser Geist so viele materielle Wellen hat, von spirituellen Wellen spiritualisiert wird. Da geht an die Wanne sozusagen und an die Wanne und die Wasserschale unseres Geistes spirituelle Impulse, dass das spirituelle anfängt zu schwingen. Ganz wichtig. Das passiert aber nur, wenn wir nicht einfach nur hören und das geht hier rein und dann raus, sondern wir müssen den Geist an die Arbeit setzen und darüber reflektieren, widerspiegeln die heiligen Texte in unserem Leben. Und wenn wir in der Gemeinschaft von Devotees sind. Spirituelles Leben zielt tatsächlich darauf hin, den Geist zu bündeln und zu konzentrieren. Nicht? Also Bernhard hat Erfahrung gemacht mit Laserbehandlungen, die anscheinend Glatzen zum Leben wieder erwecken können. Nee, so nicht. Das ist ganz gut. Ja, also das ist gebündeltes Licht und ist dann sehr, sehr stark. Ich habe auch einen Laserstrahl mitgebracht. Die sind unglaublich stark. Haben wir den Laserstrahl hier? Ich will es euch auch gerne mal zeigen. Dürfte ich dich vielleicht, du sitzt am hintersten, da bitten, da ist ein Dia-Projektor und links neben ihm so ein ETV, wo da, genau. In diesem ETV habe ich einen Laserstrahl geschenkt bekommen. Der kommt jetzt gleich raus, wie das wird, Excalibur oder wie das heißt. Ich es nicht auf euch. Das ist ein Licht. Das könnt ihr ja nicht sehen. Ja, den Punkt kann man, glaube ich, sehen. Kann man den Strahl sehen? Ich glaube nicht, oder? Aber man kann ihn unterbrechen? Ja, dann ist er hier. Seht ihr? Also, man muss da aufpassen. Und widerspiegelt sich. Hier kann man es von vorne sehen. Da ist übrigens ein Elefant. Monika das erste Mal gesehen hat, hat sie mir gesagt, sie hätte eine Elefantensammlung. Hier ist sie drin. Da hat sie mir den besten Elefanten geschenkt, der übrigens schon oft Fernsehauftritte gemacht hat. Sehr oft habe ich den mit, ich nehme den so im Sack mit und mache den Punkt. Ne? Also mit dem Elefanten. Aber ich finde es sehr schön, dass wir es immer sehen. Das ist gebündeltes Licht, was sehr, sehr stark ist und sehr genau ist. Es ist sehr ein ganz genauer Strahl, der macht niemals Krümmung. Wie also, unglaublich. Und ganz einfach und ganz billig. So sollte auch der Geist, wenn er, einfach das Licht wird irgendwie konzentriert. Wie könnte uns André später nachher erklären, wahrscheinlich, weil das auch nicht. Würde mich mal interessieren, also wenn du es mal ausforschen kannst. Das bündelt das jedenfalls und wird sehr, sehr machtvoll. So ist es wichtig, unseren Geist zu bündeln. Wenn der abgelenkt ist, dann hat er nicht die Kraft, eine Entfernung zu überbrücken. Eine große Entfernung. Es geht nicht. Ein Laserstrahl wird es heute Nacht mal ausprobieren, kann eine ganz lange Entfernung überbrücken. Der Geist, wenn er nur konzentriert wird, kommt dazu. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck des spirituellen Lebens. Heutzutage wird gegen das, was ich gesagt habe, gerne ein Vorwurf erhoben und ich möchte diesen Vorwurf jetzt einmal wiederholen. Satchimananda Swami, wie kannst du nur so sprechen? Das ist so fanatisch, so engstirnig. Den Geist nur mit einer Sache beschäftigen, wird man ja eindimensional. Das ist sehr gefährlich. Tiere steht. Oh, ganz schön. So reagieren sehr oft die Zweifler am spirituellen Leben und an diesem Punkt Einpünktigkeit, auf diesen Punkt der Konzentration. Man sieht denn ja gar nicht mehr alles andere, wenn man den Geist ja nur auf eines fixiert. Auf diese den wichtigen Einwand möchte ich Folgendes anwenden. Woher kommt denn alles andere? Es kommt von Krishna. Die Definition in den vedischen Schriften von Krishna ist die Ursache, von der alle anderen Ursachen ausgehen und die selber keine Ursache hat. Janmajasyayataha. In Krishna ist alles gegenwärtig, weil alles aus ihm hervorgeht. Wenn wir also in Krishna, uns auf Krishna fixieren, werden wir alles andere in seinem wirklichen Licht sehen. Zum Beispiel Beziehung. In unserer Bewegung haben wir diesen Punkt nicht so gut verstanden in der Vergangenheit und einen kleinen Fehler gemacht, möchte ich ehrlich sagen. Wir haben gedacht, Einpünktlichkeit bedeutet, sich um niemand anderen zu kümmern. Es gab da Szenen, wo Kinder waren und die waren dann unruhig und schrien und die Mütter dachten, ich fixiere mich jetzt auf Krishna. Die Kinder sind nicht so, das ist spirituelles Leben, einpünktlich werden. Es war ein Missverständnis. Einpünktlichkeit auf Krishna in Beziehung heißt nicht beziehungsunfähig mit Menschen zu werden. Es heißt nur, dass wir in der Beziehung mit Menschen auch Krishna mit hineinbringen. Verstehen, dass die Menschen Teile Krishnas sind, Teile Gottes sind. Und sie dann im richtigen Licht sehen, auf einer spirituellen Weise sehen. Unsere Kinder sehen wir als Teile Gottes, unsere Ehefrau, unseren Ehemann sehen wir und unser Freund und Freundin sehen wir als Teile Gottes und können so, auch wenn sie manchmal vielleicht unangenehm handeln, also weil sie noch bedingt sind und was vielleicht auch streiten, wir können sie als spirituelle Wesen erkennen und respektieren. Mein spiritueller Meister hat es mal so ausgedrückt: Wenn man in einer Dunkelheit sich begegnet, kann man sich ja gar nicht klar sehen. Aber wenn die Sonne da ist, kann man sich automatisch klar erkennen. Schönes Beispiel. Hm? Und man kann sich respektieren. Respekt kommt von, also das lateinische Wort ist specto. Und specto heißt so sehen. Das ist beim Respekt ist irgendwie das Wort. Spektrum drin. Sehen, richtig sehen. Spirituell sehen. Nein, das ist möglich. Also das war ein Beispiel, wie Einpünktlichkeit auf Krishna uns auch hier hilft, unsere Beziehungen und alles andere zu sehen im richtigen Licht, weil es mit Krishna ja verbunden ist. Wie die Objekte, die wir sehen, immer mit der Sonne verbunden sind. Der Baum wird angestrahlt von der Sonne, Sonnenlicht ist da, so kann ich ihn wahrnehmen. So, yes, das ist das Böte, deswegen überall Gott, überall Krishna. Nichts getrennt von ihm sehen. Nichts. Diese Einpünktigkeit hilft uns sofort, die materielle Dualität von gut und schlecht, von angenehm und unangenehm, von reich und arm, so weiter zu transzendieren und auf die und so ruhig und ausgeglichen im Geist zu werden. Bei all den Erfahrungen, die wir machen aufgrund unseres Karmas. Ich muss noch sagen, ich habe da, wenn man sich auf etwas anderes fixieren würde als Gott, dann könnte Einpünktlichkeit vielleicht zur Engstirnigkeit führen. Wie ein Geschäftsmann, der alles nur mit Geschäft, wenn man ihm Mahlzeit gibt, dann sagt er, ich schätze, dieses Mal kostet 22,50 in einem guten Restaurant. Und ich würde mir sagen, hast du denn nur Geld im Kopf? Freu dich doch über das Essen und denk doch jetzt nicht mal an Geld und so. Nicht, wenn jemand einpünktlich aufs Geschäft aufgerichtet ist, müssen wir ihm sagen, ein bisschen eindimensional, da müssen noch ein bisschen mehr dazu kommen. Nicht, aber im spirituellen Leben, wenn man sich auf Krishna fixiert, dann kann man durch Krishna alles in einem neuen Licht erkennen. Ein gutes Beispiel möchte ich euch geben aus dem Lila. Lila ist das ewige Spiel Gottes. Gott ist ein Verspielter. der das Lila um seines Selbst, um des Spieles willen selber ausbildet. Man kann sich ihm nähern durch analytische Philosophie, man kann sich ihm nähern durch Yoga und Meditation, man kann sich aber auch ihm nähern durch ein Verständnis, Erkenntnis, eine Verwirklichung seines göttlichen Spiels, seines Lila. Ich möchte euch ein solches Lila erzählen, was euch zeigen soll, wie einpünktlich zu werden immer bedeutet, von der Einheit dann in die Vielfalt hineinzukommen. Oder von dem, nein, halt ich nicht sagen, von Gott in die Vielfalt hineinzukommen, weil alles in ihm drin ist. Eins, ich muss dazu sagen, in den vedischen Schriften werden so fast stufenweise verschiedene Gotteserkenntnisse gegeben. Der erste Schritt in der Gotteserkenntnis ist, Gott direkt im Umfeld wahrzunehmen, in der kosmischen Form. Der Kosmos umgibt uns ja. Wir würden zum Beispiel, so ein Mensch würde rausschauen jetzt auf diese wunderschöne Schwarz-Weiß-Szene, die sich hier vor Bernhard und Monikas Fenster enthüllt wie eine große Schönheit und würde sagen, die Bäume sind die Haare, die freudvoll gesträubten Haare auf dem Körper der universalen Form Gottes. Ja? Er würde sehen, die Sonne ist ein Auge des Herrn. Und, ja, der Geschmack im Wasser, diese Essenz im Wasser, das ist Krishna. So würde er meditieren und meditieren und meditieren. Das ist eine sehr powervolle Meditation. Ein guter Freund von mir, Radhanath Maharaj, hatte von seinem tibetanischen Meditationslehrer die Anweisung bekommen, sich auf ein Fels in der Ganga zu setzen und nur über die Klänge zu meditieren, die kamen. Das Tosen der Ganga, das Zirpen der Vögel im Wald und so weiter. Und darüber zu meditieren, wie all das Gottes Vielfalt repräsentiert. Und er hat durch die Meditationen dadurch, das ist natürlich ein heiliger Ort, die Ganga, und plötzlich im Rauschen der Ganga das Om wahrgenommen, was die kleinste Präsentation Gottes in dieser Welt ist, auf der alles beruht und von der alles getragen wird. Und später hat er aus dem Om heraus dann das Hare Krishna Mahamantra wahrgenommen. Und er sagt, mein wegweisender Guru, meine Guru Ma, ist die heilige Ganga. Ich bin eingeweiht von der heiligen Ganga in die Geheimnisse Gottes. So sagt er. Also durch eine Meditation kommt auch eine Offenbarung Krishna zustande. Zweiter Schritt über die allgegenwärtige Natur Gottes als Überseher, als Herrn im Herzen, den die meisten Menschen, die noch spirituell gesehen in der Entfaltung inbegriffen sind, ja als Gewissen, was zu ihnen redet, manchmal hören können. Manchmal haben sie es auch so ignoriert, das Gewissen, dass sie schweigt für lange Zeit. Ne? Aber das ist die zweite Form der Gottesverwirklichung. Die Überseele. Die dritte Form, Die zweite Form der Gottesverwirklichung, nachdem man ihn in der Natur wahrgenommen hat, ist das Brahman. Die Energie, die übrig bleibt, wenn man die Vielfalt auf den Punkt bringt, wo es nur noch Energie ist. Nur noch Energie. Nicht mehr die verschiedenen Schwingungen der Energie und Manifestation, sondern einfach Energie. Brahman. Innerhalb des Kosmoses und auch unbedeckt von Materie außerhalb des Kosmos, diese göttliche Energie. Das war die zweite Form, die dritte, die Überseele, die vierte, die Erkenntnis Bhagavan, Krishnas, der Persönlichkeit Gottes, der in ein Rasa, einen liebevollen Austausch tritt mit seinen Devotees. Und zwar in verschiedenste Formen der liebevollen Beziehungen. Hare Krishna. Viele verschiedenste Formen. Als Geliebter, als geliebtes Kind, als als Freund, nicht als Meister und so weiter, der diese ursprünglichen Beziehungen zur Seele eingeht. Und von einem dieser Rasa möchte ich euch erzählen, von Mutter Yashoda, die Krishna als Kind sieht, nur als Kind. Sie, eines Tages kamen die Freunde, die mit Krishna nur als Freunde spielen, sie sehen nur als Freunde, zu Mutter Yashoda und sagt, Krishna, ehrlich jetzt. Mutter Yashoda holte Krishna und sagt, warm ist die Erde. Haben wir nicht genug Milchsüßigkeiten? Haben wir nicht genügend Gemüsezubereitung? Alles kannst du haben. Wir haben Kühe, die nur für dich Milch geben und die nur von den besten Kräutern geschweißt werden, sodass es Kräutermilch gibt. Hm? Bist du nicht zufrieden? Ach, sagte Krishna, ich habe keine Erde gegessen. Meine Freunde haben sich gegen mich verschworen, um mich gegen dich, um dich gegen mich einzunehmen. Und sagte ja schon, also Gopal, wenn du keine Erde gegessen hast, dann zeig doch bitte schon mal deinen Mund und dann werden wir es ja sehen. Krishna machte den Mund auf und da sah Mutter Yashoda nicht nur ein bisschen Erde. Sie sah den Erdplaneten, aber nicht nur den Erdplaneten, sondern sie sah alle Planeten im Universum, selbst das Milchstraßensystem. Sie sah die Wirkungsweise der Zeit, die mit ihrem Zauberstab alles aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringt und in die Zukunft schickt. Sie sah also nicht also die Wirkungsweise der Zeit, die die Materie bewegt, eine Energie Krishna. Sie sah viele, viele Dinge und sie sah auch sich selber im Mund von Krishna, wie sie gerade Krishna sagte, er möge doch zum Beweis, dass er nicht Erde gegessen habe, den Mund öffnen. Und in dem Mund sah sie wieder alles. Einschließlich sich selber, wie die Krishna gerade sagte, er solle doch den Mund öffnen, als Beweis, dass er keine Erde gegessen hatte. Und in dem Mund sah sie auch wieder alles, einschließlich sich selber. Und wir können das jetzt weiterbringen. So, dies ist ein Lila. Eine Lila-Geschichte, die zeigen soll, wie alles in Krishna drin ist. Aber es gibt auch andere, man könnte auch den philosophischen Weg gehen oder der Erkenntnis, des erkenntnisbringenden Yoga. Mein Punkt hier ist ein ganz einfacher, aber ein ganz wichtiger, dass wir in unserer spirituellen Praxis, die wir ja, ich kenne jetzt nicht alle, aber viele, also die meisten wohl von euch habe ich gesehen, dass wir unseren Geist wirklich auf Krishna richten, dass wir uns nicht zufrieden geben damit, dass unser Geist so unstet und flackerhaft ist, manchmal so unkontrollierbar wie der stürmende Wind, der überall hingeht, der in unserem Leben das tun können, was dieses diffuse Sonnenlicht, diese Energie unseres Geistes richtet, sodass das Feuer, das Krishna erscheinen kann, wie das Feuer von erscheint, wenn wir Licht bündeln. Und dazu können uns sagen, ist uns ein reicher Schatz an spiritueller Praxis da. Ich mache es immer so in meinen Vorlesungen, die ich so gebe, mir kommt es sehr darauf an, etwas Greifbares zu geben und komme deswegen immer auf diese drei Punkte zurück, dass der heilige Name gechantet wird, ja, aber mit dem Geist fixiert auf die Klangschwingung, dass die spirituelle Literatur gelesen wird, aber mit dem Geist konzentriert auf die heiligen Inhalte, dass wir Gemeinschaft pflegen untereinander, aber nicht über so viele Dinge sprechen, wie was weiß ich, sondern über das spirituelle Thema. Dass wir einfach unsere spirituelle Praxis, zu Deutsch gesagt, veredeln durch die Kraft der Geistesausrichtung oder der Konzentration. dann werden wir sehr, sehr schnell Ergebnisse haben. Ich glaube, wir haben das alle so gemerkt an diesem Abschlussabend, an dem Monika viele Fotos, einige Fotos gemacht hat, glaube ich, sind die eigentlich schon in die Klinik so schnell gelassen. Ja. Ihr könnt euch aber da mal anschauen, wir hatten so einen schönen Abschlussabend, wo alle kamen und an einer Lichterzeremonie teilnahmen, wo wir Krishna Lichter darbringen und wo wir in Kontakt mit Ganga Devi kamen. Da ist so eine spirituelle Atmosphäre da, dass man fast Krishnas Gegenwart verspüren kann, auf die eine oder andere war. Diese göttliche Präsenz. Das ist immer da, wenn man sich konzentriert. Natürlich ist das sehr leicht möglich, wenn man in die gute Gemeinschaft von Leuten kommt, die all das, die das machen, alle zusammen, dann ist so eine Konzentrationsenergie da. Nicht? Deswegen manchmal die Brahmanas meditieren zusammen über ihre Mantren und dann kommt so eine, dann ist es einfacher. Aber auch wenn wir manchmal mit unserem Geist kämpfen müssen, also denkt nur an dieses kleine Beispiel, was ich euch gegeben habe. Den Geist zu richten ist möglich. Wenn es möglich ist, so einen Laserstrahl zu richten, nicht so Licht zu richten, dann ist es auch mit dem Geist möglich. Wir können ja, André ist so wissenschaftlich bekannt, kann also ein Geist, wo er das alles schnell verstehen kann, wenn, der kann uns ja nächstes Mal sagen, wie das bei einem Laserstrahl geht und dann können wir vielleicht da von einige Prinzipien nehmen, die wir auf die Praxis also anwenden. Aber auch ohne das. Man muss einfach ein bisschen auch selbstkritisch sein und sagen, wenn der Geist nicht so fixiert ist und konzentriert ist, dann ist man eben so ein bisschen in Maya. Und muss was wieder was machen, damit man wieder ein bisschen ja, seinen heiligen Kreis, seinen spirituellen Kreis stärkt, sodass es einfacher ist, den Geist zu konzentrieren. Letztendlich sollten wir aber verstehen, unser Vorgang ist nicht so wie so ein Yogi. Ich denke jetzt nicht an dies und ich denke jetzt nicht an das und ich denke, unser Geist, unsere Sache ist so, dass wir uns in Krishna verlieben. Wenn man Liebe empfindet, ist der Geist sofort fixiert. Dann denkt man nur noch an die Person, die man liebt. Vielleicht das Kind oder vielleicht den Partner bzw. die Partnerin. So ist auch der wirkungsvollste Yoga-Vorgang, so sagen jedenfalls die Schriften, also die Bhagavad Gita und diese Bhakti-Schriften, für diese Liebe zu Krishna entwickeln. Und dazu werden diese Vorgänge halt entwickelt, also vorgeschlagen in den Heiligen Schriften, dass man erstmal mit dem Heiligen Namen in Kontakt kommt und dort die Liebe zu Krishna entwickelt. Liebe zu Krishna bei jedem da, aber bei vielen noch in einer Knospenform. Wenn ihr ganz Licht des Heiligen Namens auf die Knospe kommt, können wir langsam so ein bisschen befreien. Viele vielleicht haben das vor euch im Ferienlager gemerkt, wo wir den einen Tag so stetig durchgesungen haben, dann geht man dann ins Bett und dann geht das Singen, Singen, Singen weiter im Geist. Haben Sie auch gemerkt, Werner? Ja. Für Weihnachten und Ferienlager. Nicht? Da ist dann plötzlich Singen, 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 geht das wie so ein Ohrwurm. Also bei mir ist es ja oft, da, weil ich ja laufend singen muss. Also singen darf. Ich sage das mal, muss ich einen Tag mal schweigen, sonst schmiert die Stimme ab. Ja. Das ist das Schöne an dem Bhakti-Yoga-Vorgang. Es geht darum, und jeder kann das erfahren, durch diese verschiedenen Anwendungen oder Übungen geht es darum, einfach diese erstmal Aufmerksamkeit und dann Liebe zu Krishna zu geben. Der erste Anfang von Liebe ist Aufmerksamkeit. Das ist nicht so, wenn man ein Kind hat, das kann man nicht ignorieren. Wie das war nicht so eine schöne Szene, da war so eine kleine Haustochter und die kann anscheinend gut von Stühlen springen, also das muss man sagen. Nicht? Und sie sagte sie so, Fabi, jetzt guck mal, jetzt mache ich einen besonderen Satz, nicht? Und dann, ja, klar, der erste Anfang, wenn wir die einem gleich lösen, ach, ich möchte wirklich, wir sprechen jetzt hier. Aber wenn er Liebe ist, muss man aufmerksam sein, ja, nun, und dann, Aufmerksamkeit ist der Anfang von Liebe. Wenn wir Krishna, Liebe zu Gott entwickeln wollen, müssen wir zunächst mal aufmerksam werden. Unaufmerksamkeit ist nichts mit Liebe zu tun. Und Aufmerksamkeit hat viel mit der Konzentration des Geistes zu tun. Ja, das sind so ein paar Punkte, die ich für euch mitgebracht habe. Ich wollte euch einfach inspirieren auf eurem Weg, euch mit dem Thema der Eintrittigkeit auseinanderzusetzen, weil dann die spirituelle Praxis euch sehr schnell so, sehr schnell wird Krishna dann entstehen in eurer spirituellen Praxis. Und dann ist alles klar. Dann wird der Geist zufrieden, und dann wird das Herz glücklich, und dann ist nicht immer diese Laufen, der Geist nicht so geplagt von den Dualitäten von gut und schlecht, angenehm und unangenehm und so weiter. Ist einfach ruhig. Wie, so sagt Krishna, wie ein Licht an einem windstillen Ort. Plakat nicht. Steht. Gut, dann würde ich jetzt mal sehen, ob ihr ein, zwei Fragen habt, und danach werden wir eine kurze Pause machen von 5 Minuten, wo wir dann die Leinwand und alles aufstellen und dann die Bierserie, wir sehen es ungefähr 20 Minuten, wenn wir also durchgehen. Habt ihr kurz eine Frage dazu? André, ja?
Du hast erwähnt, dass man alles eigentlich als Werk von Krishna sehen, sondern ja, er ist die Ursache von allem. Mhm. Das heißt ja aber nicht, dass man sich mit allem auseinandersetzen muss und sich mit allem konfrontieren muss. Ich denke, man muss dann trotzdem noch unterscheiden, dass verschiedene Aspekte dieser Schöpfung auch für verschiedene Stadien von Seelen oder für verschiedene Mentalitäten gestalten sind.
Srila Prabhupada hat zu diesem wichtigen Punkt diesen sehr praktischen Punkt einmal gesagt, dass wir zum Beispiel verstehen können, dass ein Tiger ein Teil Gottes ist. Der höchste Herr ist da, gegenwärtig, und auch, dass wir ein Teil des winzig kleinen Seele. Aber wir leben ja in der materiellen Welt in so zwei Realitätsebenen. Das Spirituelle, aber wir sind auch in einem physischen Körper. Und wenn wir da mit einem Tiger zusammenkommen, ist das heiter. Wir waren in Udupi gewesen, Shishtikata, Krishna Chandra, Priya Krishna, Shinyananda, glaube ich. Ne? Und da gibt es einen Friedhof von den Wandermönchen. Ne? Und bei vielen Wandermönchen, die haben so ein über der Urne, über der Asche, so ein kleines Tempelchen, so groß ungefähr, und da sind so zwei Tiger, die springen. Was das bedeutet, ist, dass die bei der Reise durch den Wald auf Tiger getroffen sind, die sie getötet haben. Das war ein Riesenproblem für Wandermönche. Man kann die nicht, wenn man noch da weglaufen. Nur Gott ist auf dieser Ebene, wo von der Dualität nicht behaftet wird und nicht auf diese da nicht mit eingeht. Aus seinen Augen ist das ganz anders, aber wir sind bedingte Seelen mit dem Körper. Lord Chaitanya, als die Krishna in der Erscheinung Lord Chaitanyas durch den Wald von Jarikanda ging, wird berichtet von seinem zitternden Begleiter, der also viele Dinge sah, dass Lord Chaitanya ein Tiger auf dem Wege rasten sah. Rastende Tiger nicht wecken. Lord Chaitanya rief ganz laut aus: Hare Krishna, warum vergeudest du dein kostbares Leben mit Schlafen? Der Tiger wachte auf, es war sehr laut an. Und sah sich seine Mahaprabhu an, und durch den Tantan-Einfluss der ging sofort durch die bedingte, durch die Schichten hindurch, fasste er sich ein Herz und tanzte, und weil Lord Chaitanya ihn inzwischen schon aufwort, steh auf, sing die heiligen Namen Gottes, vergeude nicht deine Zeit. Ja. Kam hoch, also so ein riesiger bengalischer Tiger, die haben ganz schön lang, ja, und chantete Hare Krishna. Ging auch mit den Vokalschwängen. Und gut, das hatte durch den Einfluss mit Lord Chaitanyas Kontakt war das einfach transformiert worden. Wenn du das machst, Andrea, das wird nicht klappen. Dann müssen wir dich beisetzen auf dem Friedhof von Udupi mit den Löwen, also Tigern. Es ist sehr wichtig, dass wir in unserem ganzen Leben, das hat viele spirituelle Menschen manchmal in Schwierigkeiten gebracht in ihrer Praxis, dass sie nicht gleichzeitig... Wir müssen zweigleisig fahren, die spirituelle Philosophie, und dann müssen wir hier auf der materiellen Ebene handeln, indem wir die materielle Ebene ein bisschen durchleuchten mit unserem spirituellen Leben. Ich möchte euch sagen, das ist die Erkenntnis schlechthin von der Hare Krishna Bewegung im Jahre 2000. Wir haben einfach, wir waren so, und das ist auch unser Ruf, wir gelten ein bisschen unter den Spiritualisten als total abgehoben. Also wir tragen diese Kleidung, wir essen das und das nicht und so weiter und nur das und das. Wir sind also so Spezialisten, könnte man sagen. Und wir haben vorher, ich kann euch aus meiner Vergangenheit sagen, wenn der Winter kam, ging ich weiter barfuß. Weil ich einfach dachte, ich bin doch nicht der Körper. Ich bin doch spirituelle Seele. Wie soll denn die Seele ein paar Schuhe anziehen, bitte schön, aus einem gewöhnlichen Laden dieser Welt? Und dann habe ich angefangen, wurde ich älter, und dann ist das nicht so gut, wenn man immer, dann kommt, zieht die Kälte hoch und bereitet Organschwierigkeiten und so weiter. Also so weit ist es bei mir nicht gekommen, und ich bin so fanatisch, war ich nur wirklich nicht. Ich bin auch nur zwischen dem, also immer nur, da war so eine Strecke von 50 Metern, wo mein Büro war, in dem ich die Gita übersetzt habe, und der Essraum oder Essalon, Esszimmer, nicht? Da war so, da ging man so raus und ging dann so draußen durch den Garten. Ich dachte, da kommen wir schon durch, und ging dann und hatte dann irgendwann mal ein deutliches Signal bekommen, dass es besser wäre, im kalten Winter sich alles zu verstehen. Gut, ich bin Seele, aber ich habe einen Körper, und der muss, ist im Augenblick mein Weg. Ja. Gut. Würde ich vorschlagen, dass wir hier eine kurze Pause einrichten. Kann man hier durchlüften, sich die Beine vertreten, was weiß ich. Und wir fangen in 5 deutschen Minuten oder so. Weil wir haben noch eine Riesenfahrt vor uns. Hare Krishna.